Habt ihr schon mal ein Buch veröffentlicht? Fantasien gehabt, was Schriftstellerei, kleinere oder größere Projekte angeht? Und dann vielleicht gedacht, das klappt nie? Wir wollen wissen, bei wem es schon mal geklappt hat und wie. Herzlich willkommen zu Folge 1 von Tacheles und Törtchen, dem Podcast mit Frauen aus Oberhavel von Romy Segler und Marion Ohnesorg. Wir starten heute erstmal mit den Törtchen. Romy, was hast du uns vom Bäcker deines Vertrauens mitgebracht? Hat den noch offen?
Nee, eigentlich habe ich ihm gar nichts mitgebracht, weil mein Bäcker des Vertrauens gerade Betriebsurlaub hat. Der zweite Bäcker des Vertrauens hat schon um 16.30 Uhr zugemacht und am Ende war es der Bäcker bei Edeka und da gab es auch nur noch Petit Fours. Die sehen
aber schick aus.
Die sehen nach Törtchen aus und dann dachten wir, wir nehmen jetzt einfach alle mit, die da sind und stellen sie in die Mitte. Die sind auf jeden Fall da.
Großartig. Bei uns zu Gast ist heute Antje Mensinger und wir stellen sie natürlich auch gleich ausführlicher vor, aber vorab die Frage, was für einen Kuchen magst du denn besonders gerne?
Also ich hätte ja tatsächlich vom ersten Bäcker des Vertrauens gern den Butterstreuselkuchen gehabt, so nach einem uralten, 100-jährigen Rezept und das wäre der Bringer gewesen.
Ich bin dabei, Streuselkuchen ist das Ding. Ja. Genau. Rosinenschnecken sind auch nicht schlecht, aber Streuselkuchen. Ja, also wie man hört, wir sind hier bestens ausgestattet mit den Petit Four und wir bleiben dran, was die Bäcker des Vertrauens angeht. Wir wollen uns heute bei der ersten Folge unserer Reihe ein kleines bisschen Zeit nehmen, uns selbst vorzustellen. Und insofern, Romy, erzähl uns ein paar Sätze über dich.
Genau. Wir haben auch schon darüber geredet, was erzählt man eigentlich ab einem gewissen Alter alles von sich und was lässt man lieber weg. Ich bin 47. Bin in Dresden geboren, somit alle Sachsen mögen, wenn es ihnen gut geht, steht dann meistens irgendein Kuchen da. Deswegen ist das der Aufhänger von Törtchen. Lebe aber seit 45 Jahren in Brandenburg und das hört man manchmal auch, meistens aber nicht. Ich bin Physiotherapeutin und Lehrerin, unterrichte an einem Oberstufenzentrum Psychologie und Medizin, bin politisch engagiert, habe 3 Söhne, lebe also im permanenten Testosteronland, wo es immer gut ist, dass man Massen an Essen nach Hause gebracht hat, Kuchen egal oder Protein, je nachdem, nach Altersgruppe. Und stelle gerne Fragen und höre mir gerne Geschichten an von meinen Schülern, von Menschen, denen ich irgendwo begegne. Und das ist das zweite Thema, was uns hier wieder begegnet.
Das wird es. Ich bin Marei Jon Ohnesorg. Übernehme heute die Moderation. Wir werden das dann in Zukunft abwechselnd machen, Romy und ich. Ich lebe in Oranienburg, bin da auch seit vielen Jahren politisch aktiv, arbeite angestellt, beschäftige mich aber auch gleichzeitig schon jetzt seit einigen Jahren mit der Erweiterung eines Familienunternehmens. Menschen zusammenbringen, ich glaube, das vereint uns hier alle, das ist mir wichtig, das ist ein Thema für mich. Bin aber auch gut darin, Projekte zu entwickeln, umzusetzen, dran zu bleiben. Ganz anderes Thema, Bauen in Immobilien, das hat uns in den letzten Jahren sehr beschäftigt. Habe inzwischen eine präzise Vorstellung, was Kernsanierung bedeutet und alles, was damit zusammenhängt. Und ich würde gerne ein Buch veröffentlichen, Podcasts passen, was eben Lebensgeschichten angeht, perfekt dazu. Und insofern, damit sind wir wieder bei unserer Reihe, bei Tacheles und Törtchen. Romy, was haben wir vor, was haben wir uns überlegt, was wollen wir hier machen in unserer Reihe?
Wir haben beide gemerkt, dass wir eben mit vielen Menschen oft Kontakt haben und uns anhören, was die alles in ihrem Leben schon gemacht haben. Und ganz oft kommt der Moment, wo man sagt, oh, das würde ich auch gerne mal machen. Oder wie ist denn die Geschichte eigentlich weitergegangen? Meistens begegnet man denen am Lagerfeuer oder bei Partys oder bei, ja, meistens vielleicht sogar beim Bäckerstand, wenn man gerade warten muss. Und dann haben wir gemerkt, dass das für viele Frauen tatsächlich oftmals, und das merke ich bei meinen Schülern, der Moment ist, wo die sich Sachen nicht zutrauen oder wo die mehr wissen möchten, aber dann sagen, ich kenne jemanden, der diesen Weg schon mal gegangen ist. Und dann ist uns aufgefallen, dass wir ganz viele Frauen kennen, die schon verschiedene Wege gegangen sind und die auch gescheitert sind oder die nochmal von vorne angefangen haben. Und dass wir eigentlich das gerne in die Öffentlichkeit bringen würden und es anderen diese Erfahrungen, diese Geschichten, diese Wege, die würden wir gerne sichtbar machen.
Tacheles und Törtchen, ein Podcast mit Frauen aus Oberhavel.
Und genau das werden wir heute tun und fangen an mit Antje. Antje Mensinger, wir haben heute eine Lehrerin, Künstlerin, Autorin zu Gast. Herzlich willkommen an Antje Mensinger.
Ja, hallo.
Du bist Grundschullehrerin Deutsch und Kunst, ist richtig?
Ja, ist richtig.
Du bildest aktuell Lehrkräfte aus, ich glaube in Bernau und an der Uni Potsdam.
Weitestgehend an der Uni Potsdam, Bernau im pädagogischen Zentrum, das ist richtig. Und im WIP, Weiterqualifizierungs-irgendwas. Ich weiß es gar nicht. Ist auf jeden Fall eine Weiterbildungseinrichtung, die ganz eng an der Uni Potsdam dranhängt und Lehrkräften im Seiteneinstieg oder mit einem Mangelfach oder mit mangelnden Fächern die Möglichkeit gibt.
Mangelfach ist ein Fach, das lässt selten, also wo es nicht genug Lehrkräfte gibt.
Genau, ja. Genau, Sonderpädagogik zum Beispiel. Ja. Oder aber tatsächlich Leute, die jetzt den Seiteneinstieg wagen und irgendein Fach mitbringen, aber ihnen zum Beispiel Deutsch oder Mathe für die Primarstufe fehlt, die können dann da weiter studieren.
Ja. Du bist Künstlerin, du malst, du hattest schon Ausstellungen und all das, was du gerade erzählt hast, das könnte natürlich ein ganz eigenes Thema sein, aber du hast auch ein Buch veröffentlicht.
Ja.
Und morgen bin ich Prinzessin. Heißt das Buch, das du am 24. Oktober 2024 veröffentlicht hast? War der Termin geplant, 24. Oktober 2024?
Nein, weil ich hatte so eine kleine Buchveröffentlichungsparty und habe gesagt, das wäre ein super Tag zum Heiraten.
Und dann kam das Buch. Wann war denn der Moment und was war das Gefühl, als dir zum ersten Mal klar wurde, dass dieses Buch wirklich in den Buchhandel kommen wird?
Also ich habe mich sehr, sehr lange mit diesem Projekt beschäftigt. In der Summe hat das 2 Jahre gedauert. Von der Ich-mach-das-Idee bis hin zum Es-ist-jetzt-wirklich-da. Ich kann gar nicht genau sagen, wann dieser Moment war, als klar war, dass das jetzt wirklich echt und in Farbe auf den Markt kommen wird. Aber gerade an diesem Tag, als ich meine kleine Buchveröffentlichungsparty hatte, war ich unfassbar gelöst und wahnsinnig stolz auf das, was da entstanden ist.
Ja.
Zumal ich zwischendurch so ein Gefühl hatte von, boah, ich kann es eigentlich gar nicht mehr sehen.
Okay. Also du hast es gerade schon gesagt, es war ein langer Weg von der Idee zum Buch bis zum Messestand, den Lesungen. Also diese Idee, wie fing das alles an? Was war der, gibt also, es da einen Moment wie da dazu wiederum?
Ja, jein, würde ich sagen. Wir haben in unserer Umgebung eine Familie mit 3 Söhnen und der jüngste Sohn heißt Karl, wie in dem Buch.
Ja.
Und der lebt das. Also der hat von Anfang an schon immer lange Haare getragen und es stellte sich dann irgendwann raus, der möchte immer gerne Kleider tragen und Röcke und Glitzer und Fingernägel lackieren und so weiter. Und der war so ein bisschen der Anschub dieser Idee, daraus eine Geschichte zu machen.
Ja.
Weil dieser Karl nämlich ganz klar sagt, ich bin ein richtiger Junge, aber ich finde es ungerecht, dass nur die Mädchen die schönen Kleider tragen dürfen. Mhm. Und ich will das auch.
Es gab eine Idee, dann hast du aber beschlossen, daraus was zu machen. Und jetzt vom Ende her gesehen, wie findet man am Ende einen Verlag? Also ich könnte mir vorstellen, es ist viel Fleißarbeit dabei, vielleicht auch ein bisschen Glück, Beziehungen. Was zählte?
Bei mir zählte natürlich das Buch.
Na klar.
Ja. Also ich glaube schon, dass ich mit dieser Geschichte einen Nerv der Zeit treffe, dass diese Identitätsfindung gerade einen hohen Stellenwert hat.
Ja.
Und ich denke, dass diese Geschichte schon überzeugt hat. Aber ja, der Weg, einen Verlag zu finden, war jetzt nicht ganz einfach. Also natürlich musste ich verschiedene Verlage anschreiben und meine Idee, meine erste Version des Buches einreichen. Und ich muss ganz klar sagen, dass die Wirtschaftslage ja nicht besonders gut ist.
Ja.
Und diese sehr großen Verlage, in die bin ich nicht reingekommen.
Ja. Ja,
also so Klett oder so, das wäre schon schön gewesen, aber die wollten mich nicht.
Fehler. Aber hast du einfach ausprobiert oder hast du jemand gehabt, der durch diesen Prozess durchgegangen ist vorher schon, der gesagt hat, mach bitte ABC und das ist der Weg, du hast einfach ausprobiert?
Ganz genau, genau. So, ich habe mir einfach das Internet zur Hand genommen und gegoogelt und habe geschaut, was geht denn noch so und was den Einstieg in den Buchmarkt ein bisschen erleichtert, ist das Self-Publishing.
Ja, das geht inzwischen.
Genau, also und da gibt es 2 Varianten. Entweder man hat einen Verlag, der einen bei dieser Selbstauflage oder Selbstveröffentlichung unterstützt, mit seinem Know-how, mit all dem, was die eben so haben. Oder aber man macht das ganz selbst. Das ganz selbst machen, das habe ich mich nicht getraut. Also habe ich mich an diese Verlage auch gewandt und habe dort sehr viel Resonanz gefunden, sehr viel zurückbekommen, habe sehr viel zurückbekommen, was möglich wäre, beziehungsweise hatte mehrere Verlage, die das verlegen wollten.
Konnte da, die Auswahl, ja, okay.
Genau, da hatte ich dann tatsächlich die Auswahl und konnte dann entschauen, wer passt wohl gut zu mir. Natürlich habe ich einen Verlag gewählt, wo die Tantiemen relativ hoch sind.
Ja, man das will auch ein bisschen Geld verdienen damit.
Naja, sicher. Natürlich. Also wenn ich schon Geld investiere in mein Projekt, wäre es auch schön, wenn das vielleicht wieder reinkäme. Das wäre schon super. Ja. Und dann habe ich geschaut, wer, also auch da, wo habe ich das Gefühl, einen Draht zu finden.
Ja.
Und habe mich für den Paramon Verlag in Berlin entschieden. Ein kleiner, ehemaliger DDR-Verlag.
Ja, okay.
So meine ich. Ich hoffe, dass das jetzt keine Schönelei ist. Aber auf jeden Fall ein kleiner Verlag in Berlin. Und ich dachte mir so, ach so regional. Und das passt schon irgendwie auch.
Okay.
Genau.
Es gibt ja jetzt bei diesem ganzen Prozess, es gibt einen kreativen Teil, Malen, Schreiben, es gibt den Verkauf, Öffentlichkeitsarbeit, Social Media, Lesungen. Also ein langer Weg, ein solches Buch dann auch bekannt zu machen, wenn es denn da ist. Gab es da, wie arbeitest du da? Gab es da lange To-Do-Listen mit einem sehr strategischen Plan, den du sehr systematisch abgearbeitet hast? Oder geht man da einfach Schritt für Schritt, hangelt sich durch?
Na, tatsächlich hat der Verlag mir schon auch Hilfestellungen gegeben. Ja, okay. Also was macht Sinn, zum Beispiel bei der Leipziger Buchmesse dabei zu sein, das lief über den Verlag. Die hatten also die Leute, die bei ihnen frisch aufgelegt haben, angeschrieben und haben gesagt, wie sieht's aus, hast du Lust dabei zu sein? Und da habe ich dann ja gesagt, habe ich Lust, klar. Also wenn, dann da. Ansonsten haben sie noch Hinweise gegeben, was könnte man alles so machen. Und ich habe mich, als das Buch dann frisch da war, als es dann endlich tatsächlich richtig da war, mich natürlich mit Feuereifer in meine Marketingstrategien geworfen und habe Schulen angeschrieben.
Du hattest Lesungen dann auch in Schulen, in Kitas wahrscheinlich.
Und da muss man allerdings sagen, das war viel mit Beziehungsarbeit. Ja. Also ich habe natürlich dadurch, dass ich in Bernau Lehrkräfte ausbilde,
du wusstest, wie man anspricht.
Na, selbstverständlich.
Also, soll das sein? Ja.
Wo ich so tatsächlich an Schulen geholt wurde, einfach weil die Leute mich kannten und mein Buchprojekt gut fanden. Und natürlich in der Stadt Hohen Neuendorf war das auch unkompliziert, weil die Stadtbibliothekarin mal Schulbibliothekarin bei uns in Borgsdorf war, an der Schule, wo ich war. Und die war von dem Buchprojekt auch begeistert und hat gesagt, oh super, machen wir, und zwar in allen Stadtteilbibliotheken.
Also Leute begeistern, ein Netzwerk haben und
genau.
Wie bist du an die Sachen rangegangen, die eben auch neu waren? Hast du dir Unterstützung geholt oder auch da wieder gleicher Weg ausprobiert?
Tatsächlich einfach ausprobiert. Go for a no. Ist so ein bisschen mein Credo. Einfach loslaufen und wenn ich es nicht versuche, dann kann ich auch nicht wissen, ob ich scheitere oder ob es vielleicht nicht sogar funktionieren könnte. Und in meinem Fall hat es funktioniert. Natürlich, ich habe zum Beispiel dem Verlag eine Erstversion eingereicht und die haben mir gesagt, das Buch ist zu kurz. Also ein Bilderbuch muss so und so viele Seiten haben, damit es überhaupt druckbar ist. Also damit man es binden kann. So, also eine feste Bindung. Also habe ich mich hingesetzt und habe es erweitert und habe geguckt, wie kann ich die Geschichte auch klug ausweiten, ohne dass sie einen Zeigefinger bekommt oder irgendwie so krass pädagogisch wirkt. Das wollte ich ja nicht. Ich wollte ja eine leichte Geschichte zum Abends im Bett vorlesen machen.
Ja, verstehe. Ich sehe dir an, du möchtest eine Frage stellen. Ne?
Wir reden die ganze Zeit über das Buch, aber interessant wäre ja einfach, um was es eigentlich in dem Buch geht. Also ich weiß es, du auch.
Ich weiß so viel, dass es eine Geschichte erzählt, die Mut machen soll, sich auszuprobieren. Aber gut, erzähl sie gerade.
Genau. Also wie gesagt, es geht ja um diesen kleinen Karl, der 5 Jahre alt ist, der sich gerne verkleidet, der gerne jemand anders ist und natürlich so gesellschaftskonform in männliche Rollen schlüpft, wie ich bin ein Astronaut, ich bin ein Pirat, ich bin ein Feuerwehrmann und so weiter. Und sich dabei aber irgendwie immer nicht so richtig fühlt. Also irgendwie hat er das Gefühl, das reicht ihm nicht. Und hat aber keine Idee, wo er anfassen könnte, woran es liegen könnte. Und dann trifft er ein Mädchen, die kommt in die Kita und die verstehen sich gut und die verkleiden sich gerne. Und auch da bilden sie die ganz normalen Rollenklischees ab. Er ist der Papa, sie ist die Mama. Er ist der Prinz, sie ist die Prinzessin, wird gerettet vor dem Drachen und all das. Und auch da hat er immer das Gefühl, es passt nicht so recht, irgendwas fehlt da. Und irgendwann traut er sich eben, das Mädchen zu fragen, ob er nicht mal die Prinzessin sein kann.
Ja.
Und tatsächlich freut sie sich, weil sie ja schon immer mal gern der Prinz sein wollte.
Ja, das passt also.
Genau, und ab dem Tag ist sozusagen diese Kette durchbrochen und sie können sein, wer sie sein wollen. Also sie können einfach alles sein, was sie sein wollen.
Ja.
Sie dürfen eben der Prinz sein, die Prinzessin, und zwar völlig egal, ob sie das Mädchen oder der Junge sind.
Ja, also die, willst du nachfragen?
Da ich ja diese drei Söhne zu Hause habe und es kommt mir so bekannt vor, weil mein mittlerer Sohn mit seiner älteren Stiefschwester tatsächlich sich die Ballettschuhe irgendwann genommen hat und unter dem Deckmantel, dass es ja die Ballettschuhe seiner Schwester sind, hat er die ausprobiert und fand das großartig. Und das hat ihm auch ausgereicht, das einfach mal zu machen. Aber es war immer klar, dass das in der Kita nicht geht. Genauso wie Nagellack oder sowas. Und ich habe auch immer gefragt, warum geht es nicht? Weil die anderen lachen, weil das thematisiert wird. Also diese Freiheit, die gab, obwohl es eine sehr progressive Kita ist, gab es nicht. Oder sie haben sich selber den Druck gemacht.
Oder er hat es vermutet.
Und dementsprechend finde ich es interessant, dass Antje da tatsächlich eine Thematik aufgreift, die wirklich vielen Jungs im Kita-Alter wirklich begegnen. Und das fällt einem erst als Mutter auf. Gerade wir als Frauen können tatsächlich flexibler zum Teil mit Rollen als Kinder spielen, wenn man selber Söhne hat und die einem dann plötzlich diese Rollenklischees vorleben und sagen, bestimmte Sachen gehen gar nicht. Das war interessant.
Die Idee war offensichtlich da, das ist eine Botschaft, also auch durchaus eine politische Botschaft. Auf der anderen Seite, ein Kinderbuch muss unterhalten, es muss irgendwie schön gestaltet, also es muss ein gutes Verhältnis sein. Funktioniert das?
Da hat mir natürlich einfach meine Ausbildung als Deutschlehrerin geholfen, beziehungsweise meine Tätigkeit.
Du wusstest, was ankommt.
Ich wusste vor allen Dingen auch, was ein Bilderbuch zu einem Bilderbuch macht. Also was macht
ein Bilderbuch zu einem Bilderbuch?
Ja, also tatsächlich rein... diagnostisch ist nicht das richtige Wort, sondern wenn man sich Literatur anguckt und schaut, was ist ein Bilderbuch, dann steht da ein Bilderbuch, da darf das Verhältnis von Text und Bild muss mindestens 50% zu 50% sein. Also es darf nicht textlastiger sein als Bilder. Und die Bilder müssen eine narrative, also eine erzählende Funktion haben. Sprich, Bild und Text ergänzen sich sozusagen in ihrer Aussage. Und Bilderbücher haben zum Beispiel auch unterschiedliche Schriften. Wie sind die angeordnet? Welche Farben haben die? Und so weiter. Also all das hat eine Funktion. Mhm. Und das wusste ich natürlich einfach, weil ich es ausbilde, weil ich eben auch Seminare zu Bilderbüchern in der Schule gebe und so weiter. Und hatte da weniger Schwierigkeiten, das so zu gestalten, wie ich das haben möchte. Es gab noch einen Punkt, wo der Text fertig war. Das war relativ zügig. Und ich überlegt habe, wie komme ich denn jetzt an die Bilder? Und wenn man zum Beispiel bei Klett steht ganz klar drin, wenn sie keine ausgebildete Illustratorin sind, dann reichen sie uns nichts ein. Wir wollen nichts mit selbstgemachten Bildern.
Aber du zeichnest doch selbst, oder?
Ja, aber ich kann mich nicht Illustratorin nennen. Also ich habe keine Ausbildung als Illustratorin.
Ja.
Und dann habe ich denen geschrieben, ich bin keine Illustratorin, aber ich bin Künstlerin, ausgebildete Kunstpädagogin und ich wollte es selbst machen, weil ich es genau im Kopf hatte. Ich wusste einfach hier drin sehr genau, wie es auszusehen hat, damit das passt.
Und offensichtlich hat jemand zugehört.
Naja, Klett nicht.
Ah, okay, aber die anderen. Ah, interessant, ja.
Genau, aber ich hatte Klett ja sogar die Möglichkeit gelassen, aber wenn ihr Interesse an dem Text habt, dann könnt ihr auch den Text haben und euch überlegen, wer soll es denn machen. Gut, aber wollten nicht. Egal. Also hatte ich aber alles selbst in der Hand und bin darüber sehr glücklich.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Wie reagieren Kinder auf dein Buch?
Also immer positiv.
Ja.
Ich hatte natürlich auch ein paar TestleserInnen. Da war das noch in Kopie und gebunden mit Aktendullis. Hab das so gängigen Kindern, die so das richtige Alter hatten, mit nach Hause gegeben. Da waren Jungen und Mädchen dabei. Und ganz viele haben gesagt, die Bilder sind total schön. Die wollten das immer wieder lesen. Und ein Junge zum Beispiel hat gesagt, verstehe ich nicht. Ist doch ganz normal. Ja. Und da habe ich gesagt, herzlichen Glückwunsch.
Sehr gut.
Ja.
Da wollen wir hin.
Ganz genau. Ganz genau.
Ja. Du hast an irgendeiner Stelle, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, gesagt, dass Kunst die Welt verändern kann.
Ja.
Was denkst du, wenn du das sagst?
Kunst hat einfach eine unheimliche Macht. Weil Kunst Möglichkeiten der Kommunikation eröffnet, die Worte unter Umständen nicht haben. Und da meine ich alle Arten von Kunst, also nicht nur Malerei und Musik.
Gut, man erfasst mit allen Sinnen.
Genau, also mit anderen Sinnen als nur das, was mit Sprache möglich ist. Kommunikationsgenies. Ja. Wer also gut mit Sprache kann, der hat natürlich auch andere Möglichkeiten, aber der Empfänger muss natürlich auch verstehen, was da los ist. Und Kunst hat aber die Möglichkeit, Gefühle zu öffnen oder eine Gefühlswelt zu öffnen, die eben auch Kinder erleben können. Also in meiner Praxis als Kunstpädagogin habe ich ganz oft erlebt, dass Kinder unfassbar gerne Bilder betrachten. Bildbetrachtung im Kunstunterricht hat eine wahnsinnige Macht, weil die Kinder plötzlich anfangen zu fabulieren oder zu sagen, was das mit ihnen macht.
Ja, klingt toll. Mhm.
Also, und deswegen kann Kunst die Welt verändern, ja.
Ist ein harter Schnitt. Trotzdem nochmal die Frage, wir haben ja ganz am Anfang gesagt, Lehrkräfteausbildung, du arbeitest Vollzeit, bist Künstlerin, malst, hast eben dieses Buch geschrieben, veröffentlicht, all die Dinge getan, die dazugehören. Ist ein bisschen Klischeefrage, aber wie kriegst du das hin parallel? Ich habe auch viele Pläne, wir haben alle viele Pläne. Tage sind immer zu kurz.
Ich habe ein neues Schlagwort, das heißt Midlife Chance. Genau, ich bin auch kurz vor 50. Und das bringt etwas mit sich, und zwar, dass die eigenen Kinder groß sind.
Ja.
Und plötzlich hat man wieder ganz viel Zeit. Ich kann mich noch sehr gut an den Moment erinnern, als kein Kind irgendwas von mir wollte. Ich wusste nichts mit mir anzufangen. Mittlerweile ist es so, dass das eine Kind, es lebt noch bei mir, runterkommt die Treppe und sagt, was gibt's denn heute zum Abendbrot? Und ich, oh Gott, ich habe dich vergessen. Also ich bin mittlerweile so in meinem eigenen Leben wieder angekommen, dass meine Kinder wirklich eine untergeordnete Rolle spielen. Und es ist wirklich,
was den Alltag angeht.
Genau. Es ist wirklich enorm, wie viel Zeit man plötzlich wieder hat, wenn man keine Kinder mehr zu versorgen hat.
Also, okay. Das kommt wieder. Eine neue Zielgruppe hier, die diese Zeit nutzt.
Ja. So, und ansonsten, ja, also es gibt natürlich einfach Phasen. Ich sitze jetzt zum Beispiel am zweiten Buch. Das liegt jetzt schon wieder seit ein paar Wochen brach, weil ich jetzt gerade Prüfungssaison hatte und viel arbeiten musste. Aber jetzt in den Sommerferien bin ich 14 Tage zu Hause und ich freue mich schon sehr, nicht in den Urlaub zu fahren, denn ich werde Kunst machen. Ich werde meine Sachen verfolgen und das ist für mich Urlaub.
Großartig, ja. Das wäre jetzt eigentlich schon ein super Abschluss. Aber genau, so hast du es gerade schon gesagt. Du planst weitere Bücher. Es hat ja auch offensichtlich alles gut geklappt. Würdest du irgendwas trotzdem anders machen bei dem nächsten Buch?
Ja, Bei dem Buch, ja, tatsächlich würde ich meine Technik der Illustration ein bisschen verändern oder habe ich schon verändert. Und ich würde einen anderen Verlag wählen.
Okay, das erzählst du uns bei der nächsten Runde, wie das ausgeht.
Genau. Aber ja, also grundsätzlich möchte im Prinzip die Geschichte nochmal von der anderen Seite aufrollen, aus der Sicht des Mädchens und tatsächlich über dieses Rollenbild Frau, Mädchen sein, du bist schwach, du darfst die Prinzessin sein, wir dürfen dich retten, aber du kannst nicht die wilden Spiele spielen. Genau, mehr will ich gar nicht verraten.
Wunderbar, wie gesagt. Wird man da ein Jahr später dann das Ganze, das Follow-up machen. Ja, großartig, vielen Dank. Vielen Dank, Antje. Vielen Dank an Antje Mensinger. Sehr, sehr spannender Einblick in diese ganze Buchwelt, wie Kinder darauf reagieren, was sich vielleicht auch noch alles ändern sollte. Super. Möchtest du noch einen Werbeblock loswerden, was Social-Media-Kanäle angeht? Wo findet man dich und dein Buch?
Ja, tatsächlich, bei Instagram findet man mich, und zwar so wie der Buchtitel heißt, und morgen bin ich Prinzessin, immer mit einem Unterstrich. Und ansonsten, ja, kann man mich anschreiben. Natürlich. Also eigentlich, ja.
Den Namen haben wir gesagt.
Das reicht.
Genau. Ja, ganz toll, tolles Thema. Wir haben am Anfang schon, Romy hat es gesagt, wir wollen ganz unterschiedliche Frauen hier aus Oberhavel einladen und laden auch tatsächlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein, wenn es Vorschläge gibt, welche Geschichte erzählt werden sollte, welches Projekt vorgestellt werden sollte, was ist spannend für andere, inspirierend, dann freuen wir uns natürlich auch über Vorschläge. Aber wir haben auch schon ein paar Ideen, wer die nächsten Gäste sein könnten. Von meiner Seite für heute tschüss, bis zum nächsten Mal.
Auch vielen lieben Dank, sehr interessant und ich freue mich auf die Fortsetzung.
Vielen Dank fürs Dasein, dass ich da sein durfte und ja, dann vielleicht in der nächsten Buchhandlung oder bei der nächsten Lesung.